Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Eine kurze Vorbemerkung zu diesem Thema Kirche der Zukunft. Ende März, Anfang April hat unser Kirchenbezirk, der Badische Enzkreis, eine Bezirksvisitation. Das heißt, da wird die Landesbischöfin kommen, einige Mitarbeiter aus dem Oberkirchenrat, aus der Landeskirche, und die werden in diesen Tagen unserem Kirchenbezirk sich verschiedene Dinge anschauen. Es gibt viele Gespräche, viele Begegnungen. Am Ende sollen Zielvereinbarungen stehen. Und wie alle Gemeinden und alle Bezirke in der Landeskirche sind ja angewiesen, bis zum Ende dieses Jahres auch einen Strukturprozess anzusteuern und anzuleiern, wo es darum geht, wie wir die Kirche der Zukunft aussehen. Und die Idee war es in unserem Kirchenbezirk, dass man gesagt hat, wir wollen in der Vorbereitung auch auf diese Bezirksvisitation sogenannte Impulswochen anbieten. Und die haben letzte Woche mit diesem zentralen Gottesdienst in Remchingen begonnen. Und in dieser Zeit sollen in jeder Gemeinde soll zweimal über dieses Thema gepredigt werden, Kirche der Zukunft. Einmal vom Ortspfarrer, also das ist das, was ich heute hier mache. Und dann einmal in 4 Wochen gibt es dann einen Kanzeltausch. Da wird dann die Pfarrerin von Nöttingen hierher kommen und ich gehe dann nach Nöttingen, und quasi immer 2 Gemeinden tauschen da miteinander. So, dass jede Gemeinde zweimal eine Predigt hört zu der Frage Kirche der Zukunft. In den letzten 70 Jahren, da musste sich die evangelische Kirche in Deutschland ja keine Sorgen um die Zukunft machen, denn die Kirchensteuern, die sprudelten dank wirtschaftlichem Aufschwung. Es konnte gebaut werden, neue Stellen geschaffen werden, und vor 30 Jahren, da gab es sogar eine regelrechte Theologenschwemme. Also am Ende meines Lehrvikariats, da war das so, dass es doppelt so viele Bewerber gab als Stellen. Es ist längst vorbei. Der demoskopische Wandel ist spürbar. Mehr Alte sterben, als Kinder getauft werden. Und wir merken das natürlich auch, die traditionelle Kirchenbindung, die hat abgenommen. Menschen, die schon immer so eine gewisse Distanz zur Kirche hatten, die überlegen sich jetzt, wenn alles teurer wird, wo kann ich sparen? Und da sagen sie, ja, warum soll ich eigentlich noch Kirchensteuer zahlen und Mitglied sein, wenn ich ja sowieso nie hingehe und nichts will. Dann kam die Corona-Krise. Das hat ja auch das kirchliche Leben fast 2 Jahre relativ stark gelähmt. Und es hat vor allem dazu geführt zu einer noch stärkeren Individualisierung und einer Distanzierung. Und dann seit letztem Jahr der Krieg in der Ukraine, Preisexplosion vor allem im Energiesektor. Was wir jetzt schon wissen, ist, dass vor allem, wenn wir das Gemeindehaus drüben anschauen, dass der Gaspreis dieses Jahr 2,5-fach höher sein wird wie früher. Da geht es um richtig viel Geld. Und deswegen sagt die Landeskirche, Leute, wir haben weniger Geld zur Verfügung, jetzt müsst ihr mal überlegen, wo kann man jetzt sparen bei Gebäuden, wo kann man sparen bei Personal? Und die Kirche der Zukunft, so viel ist klar, sie wird ärmer sein, zumindest was Kirchensteueraufkommen betrifft. Die Kirche der Zukunft wird auch mit weniger Personal auskommen müssen. Und das hat nichts in erster Linie mit Geld zu tun, sondern das hängt am fehlenden Nachwuchs. Der allseits beklagte Fachkräftemangel, der ist ja im theologischen Bereich noch ganz, ganz stark ausgeprägt. Wenn Sie sich überlegen, ich habe vorhin gesagt, damals zu meiner Zeit, da waren wir 50 Bewerber auf 25 Stellen. Heute gibt es noch 8 Bewerber. Und das heißt, in den nächsten Jahren werden ganz, ganz viele Pfarrerinnen und Pfarrer in Ruhestand gehen und der Nachwuchs, der fehlt. Und das ist klar. Selbst wenn wir Geld hätten, wir hätten gar nicht die Leute. Deswegen, in Klammer gesprochen, für die Leute, die Jüngeren, die schulischen Voraussetzungen haben und die vielleicht in dem Herzen Ruf spüren, überlegt euch, ob nicht Gott euch auch in so einen Beruf, einen geistlichen Beruf ruft. Pfarrer, Religionslehrer, Diakon, Diakonin. Und dann überlegt man sich überall, wie wird die Kirche der Zukunft aussehen. Und dann ist klar, da es natürlich so viele Herausforderungen und auch Probleme gibt, sagen die einen, ja, ganz wichtig, die Kirche muss klimaneutral sein. Oder die Kirche muss gendergerecht sein. Oder die Kirche muss friedensbewegt sein und. Und es ist klar, die Kirche, sie wird sich ändern. Aber das ist ja nichts Neues. Die Kirche heute, auch hier bei uns, die Kirche in Öschelbronn, ist nicht mehr die Kirche, die sie vor 50 Jahren war und schon gar nicht in der Reformation. Und es ist auch klar, da wird sich auch immer wieder was ändern. So wie es der Christian auch am Eingang gesagt hat, dass wir auch immer weiter überlegen, wie muss sich die Gemeinde weiterentwickeln, wie muss sich der Gottesdienst weiterentwickeln. Wir sind auch als Kirchengemeinderat gerade wieder dabei, zu überlegen, wie wird der Gottesdienst weiterentwickelt, in welche Richtung geht das. Mit Akzente, mit Gottesdienst M und so weiter und so fort. Das ist klar, da wird sich immer wieder was ändern. Die Kirche, die hat unter anderem ein Problem, dass sie sich nämlich mit Zahlen schwer tut. Egal ob evangelisch, katholisch, und zwar die Kirche sagt immer, wir sind das kleine Senfkorn. Wie viele Menschen dazugehören, das hätte gar keine Bedeutung, und immer da, wo mit Zahlen operiert wird, da hat das sofort zugleich ein Geschmäckchen. Der Vorsitzende der katholischen, allerdings deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzing, hat gesagt, man müsse sich von der Vorstellung verabschieden, dass die Kirchen wieder voller werden oder die Zahl der Gläubigen wieder steigt. Wenn ich so einen Satz höre, dann frage ich mich natürlich schon, welche Ausstrahlung hat denn eigentlich eine Gemeinschaft, die davon ausgeht, dass sie immer kleiner wird? Warum soll ich einer Gruppe beitreten, die sagt, es ist nur noch eine Frage der Zeit, da kann der letzte das Licht ausmachen? Das heißt, über was sprechen wir da? Und ich wünsche mir eine Kirche, die auch wächst, ja, die wächst, und zwar deswegen wächst, weil sie ein Organismus ist, der Leib Jesu Christi. Und weil sie lebendig ist und weil die Botschaft das Potenzial hat, neue Menschen anzusprechen. Ich wünsche mir eine Kirche, die wächst, weil sie davon überzeugt ist, dass nur das Leben mit Jesus Christus wahre Erfüllung bringt. Und deswegen wünsche ich mir auch, ja, dass die Gottesdienste noch voller werden. Einfach weil es gut tut, den Glaube mit Menschen zu teilen. Und vor allem, weil ich in viele Teile dieser Welt sehe und sehe, da läuft es anders. Wir haben ja so einen ganz, ganz kleinen Blick. Ich fand es interessant, diese Woche beim Seniorenmittag, da haben wir hat der Florian den Seniorenmittag gemacht, mein Weg bisher, und da haben wir so gesprochen, wo waren wir schon überall, und da hat eine Frau so gesagt, wir sind nie über die Mischt hinausgekommen, also über Öschelbronn raus. Und das ist auch unser Blick. Ja, wir schauen auf Öschelbronn, wir schauen vielleicht auf Niefern, wir schauen hier auf Pforzheim, wir schauen hier auf unsere badische Landeskirche, wir schauen auf Deutschland, auf Europa, und dann sagen wir, oh, Kirche ist schlecht. Schauen wir nach Afrika, schauen wir nach Südamerika, schauen wir nach Indien, nach Asien, da boomt die Kirche. Da findet ein Gottesdienst am Sonntag nach dem anderen statt, weil die Leute nicht mehr in die Kirche passen. Das heißt, es stimmt nicht, dass die Kirche immer weniger wird, sondern sie boomt, nur nicht in Europa. Muss man sich überlegen, das ist eine andere Frage, warum das so ist, warum das gerade bei uns so ist und anderen Ländern nicht. Aber das heißt, insofern ist das ja nicht eine Träumerei. Das ist ja nicht eine Träumerei zu sagen, ja, wir wünschen uns, dass es wieder mehr Menschen Christen werden, mehr Menschen dazukommen. Denn in vielen Teilen der Welt passiert genau das. Aber dazu müssen natürlich Menschen die Einladung von Jesus hören und ihm nachfolgen. Und das ist unsere Aufgabe. Und dazu sind wir alle berufen, ob hauptamtlich oder ehrenamtlich. Und Beziehung ist vor allem ganz, ganz wichtig, viel wichtiger als in früheren Generationen. Und es braucht eine Kultur der Barmherzigkeit. Und deswegen bei dieser Frage Kirche der Zukunft will ich jetzt nicht über verschiedene Kirchenmodelle und verschiedene Organisationsmodelle nachdenken, sondern einfach diese Geschichte nochmal anschauen von dieser Berufung des Matthäus. Denn da wird nämlich deutlich, neben vielem anderen, was sich klar in der Kirche verändern wird und auch verändern muss. Es gibt drei wesentliche Merkmale einer Kirche der Zukunft. Und diese drei Merkmale haben alle mit B zu tun. Drei B. Bekehrung, Beziehung, Barmherzigkeit. Bekehrung, Beziehung, Barmherzigkeit. Erstens Bekehrung. Die Kirche hat nur Zukunft, wenn Menschen wirklich anfangen, Jesus nachzufolgen. Wenn Menschen umkehren, Menschen sich von Gott führen lassen, wenn Menschen alte Gleise verlassen. Und das kann natürlich bei jedem wieder ganz individuell anders verlaufen, wie diese Umkehr aussieht. Aber irgendwann im Leben muss der Punkt sein, wo es für mich klar wird, wem folge ich? Folge ich mir oder jemand anders oder Jesus? Gebe ich Jesus mein Ja? Will ich mich auf ihn einlassen? Und es wird hier ganz knapp das Größte erzählen dieser Geschichte, was im Leben passieren kann. Da sitzt dieser Levi, Matthäus genannt oder Levi, da sitzt er im Zollhaus. Jesus kommt vorbei, Jesus ruft, Levi steht auf, lässt sein altes Leben zurück und folgt Jesus nach. Und immer wieder da, wo Menschen mit dem Wort Gottes in Berührung kommen, da kann eben dieses Wunder geschehen und da geschieht es auch, dass das Herz in Bewegung kommt. Und dass wir auf einmal merken, ja, Jesus spricht mich persönlich an, jetzt spricht er nicht den links und die rechts und vor und hinten an, sondern mich persönlich. Und der Matthäus, er ist überwältigt. Das war keine religiöse Veranlagung, die ihn befähigt hätte, sondern hinter diesem Ruf von Jesus, hinter diesem Wort steckt göttliche Kraft. Und das ist uns immer klar und das muss uns auch klar sein, davon hängt alles ab, davon hängt die Kirche der Zukunft ab. Ob Jesus Christus Menschen beruft in seine Nachfolge. Nicht wir sind es, die die Kirche bauen, nicht wir sind es, die die Kirche erhalten. Wir können nicht ein einziges Menschenherz verändern. Das ist manchmal so traurig. Bei manchen Leuten würde ich sagen, Mensch, warum hast du es immer noch nicht kapiert? Das hast du so oft gehört, immer noch nicht kapiert. Aber ich kann es nicht. Ich kann 1000 Argumente bringen, ich kann 1000 Gebete sprechen. Wenn Jesus einen Menschen nicht ruft, haben wir keine Chance. Und deswegen müssen wir darum bitten, dass Jesus Menschen ruft. Und das ist ein Gottesgeschenk, wenn ein Mensch von Jesus angesprochen wird und ein Mensch wirklich sagt, ja, danke, ich folge dir, ich will zu dir gehören, ein Gottesgeschenk. Und das sehen wir bei Matthäus. Und der Matthäus, der sagt gar kein Wort. Der steht auf und folgt. Der Matthäus sagt in dieser ganzen Geschichte kein Wort. Das ist auch nicht entscheidend. Das erinnert mich so an manche Karikaturen, kennt ihr alle auch, so Karikatur, wo unten dran steht, ohne Worte. Alles gesagt, ohne Wort. Gibt es nichts mehr zu diskutieren, nichts mehr zu fragen, nichts zu sagen, einfach aufstehen, nachfolgen. Und vielleicht ruft auch heute Morgen Jesus die eine den einen weg von der Orientierung auf sich selber hin auf ihn. Vielleicht ist jemand ganz ausgerichtet auf Geld und Karriere. Klar, Beruf ist gut. Karriere machen, Geld verdienen ist gut. Aber manchmal geht es zu Lasten der Gesundheit, zu Lasten der Familie und manchmal bleibt dann auch nicht mehr viel Zeit für die Mitarbeiter in der Gemeinde. Und dann ruft Jesus, folge mir. Lass dir zeigen, was wirklich wichtig ist. Der andere ist vielleicht ausgerichtet auf irgendwie, ich will was ganz Besonderes, was Prickelndes, Spannendes im Leben will ich erfahren. Ich brauche den Kick. Und dann wird alles auf das Spiel gesetzt. Da wird Familie auf das Spiel gesetzt, Ehe auf das Spiel gesetzt, werden Menschen ins Leid gestürzt. Aber das Kribbeln im Bauch, das ist das Wesentliche. Und dann sagt Jesus, folge mir nach. Folge mir nach. Lass dir von mir zeigen, was wirklich wichtig ist. Für Matthäus hieß es, weg von unlauteren Geschäftsmethoden, weg vom Geld, hin zur Gemeinschaft mit Jesus. Denn diese Zöllner, das waren reiche Leute, das waren ein bisschen unlautere reiche Leute. Die haben die Leute abgezockt. Die haben nicht nur für die Römer Zoll kassiert, sondern auch für die eigene Tasche. Und jetzt sagt Jesus, folge mir nach. Und jetzt taucht dieser Matthäus,
Dieser Halsabschneider, dieser geldgierige Mensch, der taucht jetzt auf einmal in der Liste auf, der Jünger Jesu, der Apostel, der Nachfolger Jesu. Das heißt, und Matthäus der Zöllner, so heißt er. In welcher Liste steht dir dein Name? Es gibt viele Listen, auch bei uns in der Gemeinde, Mitgliederliste, Konfirmandenliste, Geburtstagsliste, Mitarbeiterliste, Telefonliste und so weiter. Aber liebe Leute, das Wichtigste ist, dass wir in einer Liste stehen. Und das ist die Liste der Nachfolger von Jesus Christus. Stehst du auch da drauf? Vor vielen Jahren erschien ein Buch mit dem Titel Der unmögliche Jesus. Und diese Einstellung im Eilverfahren, die passt genau dazu. Unmöglicher Jesus. Normalerweise wird niemand eingestellt im Vorübergehen. Wenn Jesus wenigstens so ein Anstellungsgespräch geführt hätte wie ein Firmenchef. Denn der Matthäus war eben kein unbeschriebenes Blatt. Wenn Jesus wenigstens einen Eignungstest verlangt hätte wie ein Personalleiter, denn dieser Matthäus war ja kein unschuldiges Lamm. Wenn Jesus wenigstens gesagt hätte, wir müssen eine Probezeit vereinbaren wie ein Lehrmeister, denn er muss ja erstmal beweisen, dass er sich ändert. Aber Jesus benutzt diesen kurzen Schrankenstopp und sagt, folge mir nach. Und das heißt, Jesus ist kein Bürochef, der erst Gespräche führen muss, kein Personalleiter, der Eignungstests braucht, kein Meister, der mit Probezeiten auf Nummer sicher geht, sondern Jesus ist der Herr, der uns aus dem FF kennt. Und der sagt, aber genau dich will ich haben. Und diese Geschichte macht auch was deutlich. Keiner ist zu unmöglich, als dass er nicht ein möglicher Kandidat für Jesus ist. Jesus nimmt den Menschen wahr, er sieht ihn, kennt ihn, hat ihn lieb und das ist ganz wichtig. Ehrung kommt vor Bekehrung, nehmt das mit. Ehrung kommt vor Bekehrung. Das heißt, bei all unseren Bemühungen gilt es immer wieder zu fragen, um was geht's uns eigentlich? Geht es uns wirklich um die Menschen? Geht es uns wirklich um das Heil und Wohl dieser Menschen? Geht es uns darum, dass diese Menschen auch mal im Himmel sind? Oder geht es uns nur darum, dass wir wieder Zahlen vorweisen können, sagen, so und so viele Leute sind jetzt mehr da und haben sich bekehrt oder was auch immer? Oder geht es darum, dass wir das schlechte Gewissen beruhigen und uns am Schluss auf die Schulter klopfen und sagen, gut gemacht? Nein, darum geht es nicht. Also Merkmal 1 der Kirche der Zukunft, Bekehrung. Merkmal 2, Beziehung. Matthäus, er blieb bei Jesus, er wurde ein Schüler, ein Nachfolger und die Beziehung vertiefte sich. Sie haben Zeit miteinander verbracht, sie haben gefeiert, gegessen und gerade das Essen ist ein ganz wichtiger Punkt für Gemeinschaft. Das ist ja auch interessant, die erste Veranstaltung nach diesem Ruf war kein Taufseminar, war kein Workshop, war kein Bibelkurs, sondern war eine Feier. Und da wird gefeiert, und zwar wie im Orient, da knallen die Korken, da werden die Köstlichkeiten aufgefahren, wie im Schlaraffenland. Die Gemeinschaft, das ist es. Beziehung ist ganz, ganz wichtig, ein wichtiger Faktor für die Kirche der Zukunft. Und das bestätigen auch alle wissenschaftlichen Studien. Die meisten Menschen finden zum Glauben durch Begegnung, das heißt Beziehung zu anderen Menschen. Daher fängt schon an, die Oma erzählt dem Enkel die Jesusgeschichten. Der Papa oder die Mama betet mit den Kindern vor dem Einschlafen. Die Freundin lässt sich einladen zum Akzentegottesdienst. Der Schüler kommt mit zum Jugendkreis, weil der andere so begeistert ist. Menschen bringen Menschen zu Jesus, das ist heute wie damals. Es beginnt mit diesem Zöllner Zachäus und am Schluss sitzen ganz, ganz viele aus seiner Gruppe dort. Die neugierig sind, was ist jetzt das für ein Mensch, dieser Jesus? Wollen wir auch kennenlernen. Zöllner, der Zöllner als Türöffner zu anderen Zöllnern. Und darauf wird es auch bei uns ankommen, dass die Menschen das spüren, wenn sie kommen. Wenn sie kommen in den Gottesdienst, wenn sie kommen in den Hauskreis, wenn sie in den Jugendkreis, wo auch immer hinkommen, wenn sie kommen in einen unserer Chöre oder was auch immer, dass sie merken, ja, die haben Interesse an uns. Das ist das zweite Merkmal, das ist die Beziehung. Bekehrung, Beziehung und drittens Barmherzigkeit. Der Matthäus, der veranstaltet ein Fest, aber vor der Haustür hängt kein Schild, geschlossene Gesellschaft. Sondern es heißt, es begab sich, als Jesus zu Tisch saß, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit ihm und den Jüngern. Und das war ein Skandal, das war ein Tabubruch, das war eine Revolution. Warum ist euer Meister, euer Rabbi mit Sündern, haben die Frommen gefragt. Die Leute schütteln nur noch den Kopf. Geht gar nicht. Das geht nicht. Der kommt alle Schaltjahre mal in den Gottesdienst und dann sitzt er auf meinem Stammplatz. Platz machen. Und dann grüßt er nicht einmal. Jesus überschreitet Barrieren, Jesus geht auf Menschen zu, Jesus geht es gerade um Menschen mit Fehlern, Nöten, Schwächen, Gebrechen und Sünden. Und warum das so ist, sagt er frank und frei heraus, er sagt, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Und ich bin gekommen, die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten. Diejenigen, die meinen, es ist alles in meinem Leben in Ordnung, die brauchen keinen Arzt. Die nehmen die Einladung nicht an. Wer nicht erkennt, in meinem Leben gibt es Sünde, und das ist eine ganz schwerwiegende Krankheit, Sünde, der braucht keinen Arzt. Der wehrt sich gegen die Diagnose. Der versucht, sich irgendwie selber zu therapieren. Das ist ja der letztliche Grund, warum Menschen kein Interesse an Kirche, Glaube an Jesus haben. Wer denkt, bei mir ist alles tipptopp, der braucht ja keine Hilfe von Jesus. Dabei sind diese in Anführungszeichen Starken in Wirklichkeit die wirklich Kranken und Schwachen. Aber auch für sie steht der Arzt bereit. Er hat die Arznei gegen die Sünde, auch gegen die Sünde der Selbstgerechtigkeit und gegen die Sünde des Hochmuts und der Anmaßung. Am Kreuz hat Jesus endgültig gezeigt, dass er der Arzt ist für unsere Sünde. Und deswegen sagt er, Leute, ich habe alles für euch getan und deswegen komm, folge mir. Niemand ist ausgeschlossen. Und ich finde das so schön bei Jesus, dass da was deutlich wird. Jesus hat eben nicht nur mit den Armen und den Bettlern sich abgegeben, sondern er hat sich genauso auch den Reichen, den Zöllnern zugewandt, den Leuten mit Geld. Für alle ist er gekommen, weil alle ihn brauchen. Selbst die Pharisäer, die sind auch noch in Sichtweite. Das heißt ja, als das die Pharisäer sahen, das heißt, sie waren nicht so weit weg. Völlig egal, ob gottlos, ob gottesfürchtig, alle eingeladen. Jesus ist für alle da, die ihn brauchen. Er ist für die da, die unter ihrer Schuld zusammenbrechen, die sich am liebsten verkriechen würden, weil da irgendwas im Leben passiert ist, was jetzt ein Makel ist oder was sie zumindest so fühlen. Und dann sagt Jesus, gerade du, komm her, folge mir, leg alles in meine Hand. Aber die Einladung gilt auch für die, die nach außen hin ganz unbescholtene, ganz angesehene Bürger sind, aber die auch mit Sünden zu kämpfen haben. Sei es Lieblosigkeit, vielleicht Gewalt in der Familie, eine Lebenslüge, eine Sucht, eine krumme Sache am Arbeitsplatz, eine Intrige in der Familie. Und dann sagt Jesus, genau du, komm und folge mir nach. Komm, feiere mit an meinem Tisch. Ich will auch, dass du Platz nimmst an meinem Tisch. Und liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist das, was Jesus uns sagt und auch heute Morgen ruft. Komm, folge mir nach. Und so ruft er euch. Er ruft euch, die ihr am Morgen des Lebens steht, zum Beispiel euch Konfirmanden, und er sagt, komm und folge mir nach. Und er ruft euch, die ihr am Mittag des Lebens steht, und er sagt, komm und folge mir nach. Und er ruft es euch zu, die ihr am Abend des Lebens steht, komm und folge mir nach. Und alle, die zur Kirche der Zukunft gehören wollen, die sagen Amen.